Hazel Brynn.
Amadou.
Berenice Sasu.
Ariel.
Iggy Pop.
Ermin Bertha.
Roxanne.
Graf Zahl.
Creepy Fish.
Johann Ohneland.
Namenklatsch. Ein Podcast für alle, die wissen wollen, was hinter Namen steckt und was Namen machen. Wenn man weiß, dass man ein Kind bekommt, fängt man an, darüber nachzudenken, wie das eigene Kind heißen soll. Und es wird einem bewusst, dass man es nun selbst ist, der einen Namen vergibt. Vielleicht hatte man lang zuvor als Kind, als Jugendliche oder als Jugendlicher schon mal darüber nachgedacht, wie das eigene Kind später mal heißen soll. Aber wenn es dann soweit ist, heißt das nicht, dass man trotzdem immer noch der Meinung ist, dass das eigene Kind Löwenzahn oder Roxanne heißen soll. Es fängt also ein ganz neuer Prozess an für die meisten Eltern. Das führt zu jeder Menge Diskussionen. Manchmal wird man ganz schnell einig, weil man eben die gleiche Vorstellung hat, welcher Name gut für ein Kind ist oder welchen Namen man als schön empfindet. Häufig ist es eine lange Suche. Die meisten werdenden Eltern wissen zum einen schon mal ganz genau, wie ihr Kind auf gar keinen Fall heißen soll. Aber irgendwann hat man dann einen Namen gefunden, der nach der Geburt gegenüber dem Standesamt geäußert wird und, wenn das Standesamt einverstanden ist, eingetragen wird. Darüber, wie wir die Namen unserer Kinder aussuchen und von welchen Faktoren das abhängig ist, geht die heutige Folge von Namenklatsch. Am häufigsten wurden in Deutschland im Jahr 2023 bundesweit die Namen Emilia und Emma, Noah und Matteo vergeben. 10 Jahre zuvor, im Jahr 2013, waren Sophie, Marie und Maximilian und Alexander die häufigsten Vornamen. Im Jahr 2003, also wiederum 10 Jahre zuvor, und hier hat man den Eindruck, die Platte hat einen Sprung, fanden sich ebenfalls Marie und Sophie, Maximilian und Alexander auf den Spitzenpositionen. Unter den am häufigsten gewählten Vornamen fällt also auf, dass es eine Weile eine Stabilität gibt und dann ändert sich die Namenmode und andere wechseln auf die Top-Position. Danach kann man manchmal auch sogar sehen, aus welchem Jahrzehnt jemand stammt. So erkennen sich die Michaels und Thomas aus den 60er und 70er Jahren wieder, während in den 90er Jahren sehr viele Julias zu finden waren oder Lisas, Stephanies oder Sebastians. Gewisse Zeiten haben gewisse Namenmoden. Wenn man auf die Gesamtzahl der geborenen Kinder schaut, sind die Namen, die in den Top 10 vorkommen, allerdings nur etwa 11% der Gesamtmenge. Alle anderen Kinder haben andere Vornamen. Und tatsächlich wird der Pool der Vornamen, aus dem man wählen kann, immer größer. Die Unterschiedlichkeit der Vornamen nimmt zu. Das kommt unserem Drang nach Individualität sehr entgegen. Die Gesellschaft für deutsche Sprache zeigt in ihrer Statistik für das Jahr 2022, dass immerhin 62% der vergebenen Erstnamen aus der Liste der Top 200 stammen. Offensichtlich findet bei der Suche nach dem geeigneten Vornamen für das eigene Kind kein Wettbewerb um den abgefahrensten Namen statt. Das Standesamt bekommt zwar regelmäßig Gesuche um die Verleihung bestimmter besonderer Vornamen. Zum Beispiel wurde gefragt, ob das eigene Kind nicht Verleihnix heißen kann oder Rumpelstilzchen, auch Störenfried oder Kirsche oder Joghurt waren Anfragen an die Standesämter. Mit Blick auf das Kindeswohl wurden diese Namen abgelehnt. Erstaunlicherweise aber zugelassen wurden Namen wie Don Armani Karl-Heinz, Prinz Gold, Kreuz Wendedich, Schneewittchen, Blauregen oder Emily Extra. In einer repräsentativen Studie der Gesellschaft für deutsche Sprache, die vom Institut Allensbach durchgeführt wurde, ging es um die Frage, wodurch sich Eltern beeinflussen lassen bei der Suche nach dem richtigen Namen für ihr Kind. 72% der Befragten gaben an, dass sie eigentlich nach Klang entscheiden. Ein Name, der gut klingt und als passend empfunden wird, der kommt dann eigentlich schon nur durch seinen Klang in Frage. 19% der Befragten gaben an, dass sie es schon immer gewusst hätten, wie das eigene Kind heißen soll. 15% haben zusätzlich noch Vornamenbücher benutzt und darin nachgeschlagen, was Namen eigentlich bedeuten und woher sie kommen. 31% gaben an, dass sie sich bei der Wahl des Vornamens für das eigene Kind von Familie, Bekannten und Freunden, Freundinnen beraten lassen oder überhaupt beeinflussen lassen. Und hierin ist eben ein ganz wesentliches Merkmal von Namengebung und Vornamenwahl getroffen. Die Wahl eines Namens für das eigene Kind ist kein Ego-Projekt, sondern wir versuchen, das Kind in eine Gesellschaft einzupassen. Und letztlich ist auch die Frage, ob ein Name gut klingt, fast untrennbar von der uns umtreibenden Frage, passt mein Kind mit diesem Namen in diese Gesellschaft, in der ich lebe? Denn eigentlich will man dem Kind ja nicht schaden durch den Namen, den man wählt. Diese Konstante, also der Blick auf die anderen und der Versuch, das Kind mit dem Namen oder durch den Vornamen in eine Gesellschaft einzuführen, ist universal. In individualistischen Gesellschaften nimmt das so ein bisschen ab oder wir sind ein bisschen großzügiger in der Namenwahl. Aber letztlich, und das zeigt diese Zahl der 62% der vergebenen Erstnamen, die zu den Top 200 gehören, wir suchen Namen, die anschlussfähig sind. Wir benennen zwar nicht mehr, wie es früher üblich war, nach Verwandten, direkt nach Bekannten, direkt nach Nachbarn. Also wir bauen keine direkten sozialen Beziehungen mehr auf zu anderen, die den gleichen Namen tragen. Aber wir sichern uns eben doch ab, dass zumindest die Freunde, die Bekannten, die Verwandten das Kind nicht ächten wegen eines extrem ungewöhnlichen Namens. Und wir wollen nicht, dass das Kind später Probleme kriegt in der Schule oder bei Anstellung. Namen sind ein wenig also auch der Kitt, mit dem wir Gemeinschaften bauen. Und tatsächlich weisen gerade die Zweit- und Drittnamen von Kindern auch heute noch häufig einen familiären Bezug auf. Eine Erinnerung an Familienmitglieder oder andere Menschen, die die Eltern namentlich verewigen wollen. Das Einschreiben in Gemeinschaften war zwar in früheren Zeiten durch das Instrument der Taufe und das mit dem Akt verbundene Weitergeben der Namen von Taufpaten und Taufpatinnen noch viel stärker gegeben. Doch selbst in unserer mehr und mehr säkularisierten Welt nehmen wir immer noch Reflexe davon wahr. Und nun ist es Zeit, über Napazi zu sprechen. Der Name war bislang meiner Kenntnis nach nicht Teil einer Anfrage an ein deutsches Standesamt. Er ist ein Beispiel dafür, dass der soziale Faktor der Namengebung völlig anders genutzt werden kann. In Nunavut, einem Territorium im Norden Kanadas, das im Osten an Grönland grenzt, leben Inuit in einer Gemeinschaft, die ihr traditionelles Namenssystem weiterhin informell erhält und in dem die Benennung von Neugeborenen ganz anderen Regeln folgt. Hier geben nicht einfach die Eltern den Namen und auch die Frage, wie heißt du oder was ist dein Name, führen so ein bisschen ins Leere. Napazi zum Beispiel heißt eine Frau, die den Namen und die Seele eines verstorbenen Mannes weiterträgt. Wie kam es dazu? In den Gemeinschaften der Inuit in dieser Region ist es üblich, dass während der Geburt die Schwangere von mehreren Frauen begleitet wird. Und wenn es zutrifft, dass eine der begleitenden älteren Frauen kürzlich einen Toten in der Familie zu beklagen hatte, so ist es gut möglich, dass die Eltern des neugeborenen Kindes den Namen der jüngst verstorbenen Person an das Kind weitergeben. Und zwar unabhängig von dessen Geschlecht. Und so kommt es auch, dass Napazi der Name eines Mannes war. Und jetzt trägt das neugeborene Mädchen diesen Namen. Es ist nicht einfach nur die Übernahme eines Namens, sondern das Kind übernimmt quasi die Namensseele des Verstorbenen. Das hat Folgen. Trifft dieses Mädchen, wenn es ein Stückchen größer geworden ist, auf Verwandte des verstorbenen Mannes, dann wird es angesprochen, als wäre es der Verstorbene. Das heißt, trifft das Mädchen zum Beispiel auf einen Bruder des einstigen Napazi, wird dieser zu dem Mädchen Bruder sagen. Und auch das Mädchen ist aufgefordert, den Mann jetzt als Bruder anzusprechen. Das kann zu so verrückten Sachen führen, also für uns verrückt, dass zum Beispiel, wenn ein Kind nach seiner verstorbenen Großmutter benannt ist, dass ab dem Moment, wenn das Kind bewusst wird, das Kind seine eigene Mutter als Kind anspricht und die Mutter ihr Kind als Mutter. Das ist kompliziert zu denken, aber das Namenssystem der Inuit funktioniert so. Sie leben Namenvetternschaft. Und das ist nicht einfach nur ein Spiel, denn die Gemeinschaften sind so gebaut. Man gibt so die Seelen der Verstorbenen weiter. Das bedeutet natürlich, dass man die Geschichten kennen muss. Es ist unmöglich, in diesen Gemeinschaften einfach nur zu sagen, wie heißt du? Sondern wenn ein Kind seinen Namen sagt, und es hat meist mehrere, ist es wichtig zu wissen, wessen Namen es übernimmt, wessen Namen es weiterträgt und wessen Seele es somit auch in sich trägt. Und nur so kann man verstehen, warum manche Kinder als älterer Bruder angesprochen werden, warum manche Kinder als jüngere Schwester angesprochen werden oder warum manche Kinder als Großvater angesprochen werden. Zwischen allen Leuten, die den Namen Verstorbener weitertragen, das kann nämlich mehr als einer sein, besteht auch eine Beziehung durch diese Namenübernahme. Es ist also ein ganz, ganz eigenartiges, für uns eigenartiges System, das auf diese Weise fortgeführt wird. Diese Weise der Benennung funktioniert vor allem in kollektiven Gemeinschaften. Hier kennt man sich gut, hier nimmt man sich auch die Zeit, beziehungsweise man muss sie sich nehmen, die Geschichten hinter den Namen zu kennen und nach ihnen zu fragen und die Namen als Erinnerungsträger zu pflegen. Wenn wir aber, wie es aus den Statistiken ablesbar ist, unsere Kinder mit dem zweiten Vornamen nach Verwandten oder anderen Menschen benennen, die für unser Leben wichtig sind und waren, nutzen auch wir die erinnernde Rolle von Namen. Leider ist uns diese nur zu selten bewusst. Aber immerhin tragen derzeit rund 38% der Neugeborenen mehr als einen Namen. Es lohnt sich, zu fragen, warum man denn so heißt, wie man heißt. Und hat man einen zweiten oder dritten Vornamen, ergibt sich daraus vielleicht eine interessante Geschichte.